Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday von den German Football Analysts. Es ist Dienstag und dienstags ist für uns der Tag, an dem wir für euch über Football sprechen möchten. Und wir haben heute eine verdammt volle Sendung. Wir, das sind wie immer ich, bin Felix und bei mir, beziehungsweise zumindest auf den Kopfhörern bei mir, denn physisch in Münster ist Christian. Hi Christian.
Hi Felix, hallo nach Berlin und hallo an die na, ganze Welt da draußen, wie auch immer man das nennen will.
Ja, wir haben wie gesagt eine volle Folge. Wir haben viel, worüber wir sprechen müssen, obwohl es wie viele Spiele gab es?
Vier.
Vier Spiele am letzten Wochenende, aber das waren die vier interessantesten Spiele. Die acht besten Teams der Liga in der NFL sind aufeinander getroffen in den Divisional Round. Und es gab in jedem Spiel Überraschungen, beziehungsweise, naja, nicht in jedem Spiel, aber es gab sehr viele Überraschungen. Kontroversen, viele Diskussionspunkte und da wollen wir uns heute dran abarbeiten. Für euch nochmal der Hinweis, wie immer, ihr findet uns natürlich bei Twitter gfa-pod, unsere Homepage ist gfapod.blog und da wie immer schreibt uns gerne, wenn ihr denkt, wir erzählen vielleicht mal was Falsches oder wir sind irgendwie nicht so, wie ihr das denkt, auf das ein oder andere Spiel eingegangen oder ihr habt eine andere Meinung. Bitte, bitte gebt uns einen Kommentar.
Könnt ihr uns natürlich auch loben, das dürft ihr natürlich auch.
Ja, okay, das dürfen wir natürlich auch, okay. Jetzt steigen wir einfach mal direkt ein, Christian. Die Divisional Games sind vorbei. Wir haben jetzt vier Teams, die um den Einzug in den Super Bowl in Minnesota kämpfen werden, beziehungsweise am kommenden Sonntag spielen werden. Und wir haben vier Quarterbacks, die ihre Teams aufs Feld führen werden. Und das sind Keenum, Bortles, Foles und Brady. Und wie hoch hältst du die Chance geschätzt, wenn ich dir vor der Saison in unseren ersten Folgen, als wir über die kommende Saison, die Saison gesprochen haben, gesagt hätte, am vorletzten Sonntag oder dem letzten Sonntag, wenn man so will, in der NFL-Saison werden Keenum, Bortles, Foles und Brady spielen?
Ja, ich hätte dir dich für verrückt gehalten, vielleicht nicht ganz, aber ich hätte es nicht wirklich als wahrscheinlich erachtet. Drei der vier Teams haben im letzten Jahr, also in der Saison 2016, zwischen 3-13 und 8-8 abgeschlossen. Also keins der drei Teams, abgesehen natürlich von den Patriots, die den Super Bowl gewonnen haben, hatten einen Winning Record gehabt im letzten Jahr. Also das ist schon besonders, würde ich mal sagen, ungewohnt. Und die drei Quarterbacks, die du gerade angesprochen hast, haben zusammen auch fünf Playoff-Starts. Das sind so viele Starts, wie Tom Brady Super Bowl-Siege eingeheimst hat. Also da kann man durchaus von frischem Wind reden oder vom jungen Blut oder ich weiß auch nicht genau, wie man das nennen will. Also es ist schon etwas, das in der Art und Weise, glaube ich, noch nicht so häufig passiert ist. Ne?
Es ist außergewöhnlich. Man vermisst einfach die großen Namen. Und man kann sagen, was man will, aber der Sport ist natürlich ein Sport, der in erster Linie polarisiert, natürlich auch durch die Quarterbacks, die spielen. Und man vermisst natürlich dann so Namen wie Aaron Rodgers oder Russell Wilson, Drew Brees, der jetzt ausgeschieden ist, oder auch Matt Ryan, Big Ben, Mark Sanchez. All diese großen Quarterbacks vermisst man dann.
Gut, dass du da Mark Sanchez noch so reingeschmuggelt hast, so ganz am Rande. Fast hätte ich es nicht so richtig bemerkt.
Ja, auf jeden Fall, man vermisst sie einfach. Und die Art und Weise, wie sie ausgeschieden sind, darüber wollen wir jetzt natürlich auch gleich sprechen. Aber insgesamt ist es natürlich erstaunlich, wenn man sich das anguckt. Und viele sagen jetzt, okay, die Patriots, für die nach den Querelen der letzten Wochen müsste es der einfachste Weg zurück sein, den Super Bowl zu gewinnen, den sie jemals hatten, weil sie eben jetzt nicht mehr auf Leute treffen können wie Drew Brees oder vor ein paar Wochen vielleicht noch Aaron Rodgers oder Russell Wilson, ne?
Es ist natürlich schon, also die Patriots sind der große Favorit. Ich habe irgendwie nur eine grobe Twitter-Nachricht gesehen, dass die Patriots mit 1,1% jetzt rede ich mich hier im Kopf und Kragen, auf jeden Fall starker Favorit sind. Ich kann die Quote nochmal eben selber nachschauen. Mach du einfach mal weiter.
Auf jeden Fall. auf jeden Fall. Die Möglichkeit ist natürlich da, wenn man das so auf dem Papier liest, aber, und deswegen kommen wir jetzt einfach mal zu den Spielen. Die Spiele selber, beziehungsweise die Teams, die gespielt haben, die haben natürlich auch gezeigt, warum sie da sind, wo sie sind. Und lass uns vielleicht mal von hinten das Ganze aufrollen mit dem größten Upset, den wir hatten, und das war das Spiel der New Orleans Saints in Minnesota gegen die Vikings, dort, wo in ein paar Wochen dann der Super Bowl stattfinden wird. Da hatten wir wirklich eine Berg- und Talfahrt. Also die Saints, die erste Halbzeit komplett nicht präsent beziehungsweise nicht vorbereitet auf die Defense, die die Vikings aufs Feld geschickt haben. Drew Brees sah zwischenzeitlich etwas verloren aus. Er wirkte etwas ratlos, auch Sean Payton, der sonst ja mit seinem Playcalling eigentlich immer wieder überrascht und immer wieder auch den einen oder anderen nur nicht da gewesen oder noch nicht so oft gesehenen Screen Pass einbaut. Pedestrian. Also er war nicht so fancy, sag ich mal, mit seinem Playcalling, und das hat den Vikings geholfen und die Vikings eine frühe Führung gesprungen, und dann kommen die Saints zurück und dann habt ihr alle sicherlich gesehen, dass etwas...
Minnesota Miracle, oder Minneapolis Miracle, genau, oder wie man es auch nennen möchte. Das war schon ein spannendes Spiel. Also ich glaube, es gab irgendwie 4 Führungswechsel innerhalb der letzten 90 Sekunden. Habe ich mir das richtig rausgeschrieben hier? Finde ich jetzt nicht, auf jeden Fall 3 oder 4. Also schon eine Menge. Zum Ende hin gab es nochmal echt richtig viel Action. Aber wie du schon sagtest, also das Spiel haben die Saints nicht in der zweiten Hälfte verloren, sondern in der ersten Hälfte. 2 Interceptions von Drew Brees. Für die eine, gut, das ist natürlich, also die zweite ist natürlich streitbar, ob das jetzt unbedingt seine Schuld ist. Den Ball hat Emerson Griffin abgefälscht, sodass er dann, ich weiß nicht, das kann man jetzt nicht so unbedingt auf Drew Brees Kappe schreiben. Aber die erste Interception war ganz klar sein Fehler. Also der Ball war furchtbar unterworfen, kam einfach, ich würde mal sagen, so 2-3 Yards zu früh runter, sodass er dann, war es Zendejo, der den Ball?
Zendejo hat ihn abgefangen,
Hat dann natürlich, klar, für die erste Hälfte gesorgt. Und wenn man dann 17 Punkte hinten liegt, dann wird es schwer zurückzukommen. Saints haben es geschafft, auch mit einer ziemlich starken defensiven Leistung dann am Ende, in der dann auch Rookie Williams heißt er, ne? Später dann nicht mehr so gut aufgefallen ist und so eine sehr schöne Interception gefangen hat und dann die Saints wieder zurück ins Spiel gebracht hat. Und dann kam halt der letzte Spielzug mit 10 Sekunden auf der Uhr. Stefon Diggs fängt den Ball ungefähr an der 35-Yard-Linie, würde ich jetzt mal schätzen, von den Saints. Und Williams segelt einfach an ihm vorbei und das sieht natürlich unglaublich doof aus, richtig, richtig blöd für ihn, weil er muss ihn eigentlich nur tackeln. Also selbst wenn Diggs noch out of bounds geht, ist nicht optimal. Da muss aber immer noch ein knappes 50-Yard-Field-Goal verwandelt werden. So ist er dran vorbeigesegelt, Diggs ist drin geblieben, konnte zwischenzeitlich sein Glück selber kaum fassen, als er gemerkt hat, dass keiner mehr in und drumherum ist und er einfach in die Endzone laufen kann. Aber das Spiel haben die Saints nicht in diesem Play verloren, auch wenn sie es effektiv in diesem Play verloren haben. Das geht meines Erachtens eher auf die erste Hälfte.
Ja, also der letzte Spielzug war natürlich, da kam natürlich alles zusammen. Also Williams, der wie du es sagtest, vorbeisegelt, also der zum Tackle ansetzt, aber das wirklich völlig, völlig aus der Reichweite. Und er hätte ja sogar die Möglichkeit gehabt, beispielsweise Diggs einfach den Ball fangen zu lassen und ihn direkt zu tackeln. Dann wäre das Spiel direkt vorbei gewesen. Aber Respekt an Diggs, dass er gelaufen ist. Also, dass er es direkt erkannt hat, dass er freien Weg in die Endzone hat. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass die Coaches ihm, Pat Shurmur zum Beispiel, der Offensive Coordinator, wahrscheinlich gesagt hat, an alle Receiver, wenn ihr den Ball fangt, sofort aus out of bounds laufen, sofort die Zeit stoppen, und dass er das wirklich so schnell realisiert hat, dass er da niemanden mehr hat, dass auch niemand ihn mehr von hinten kriegen kann, das war schon wirklich ein sehr, sehr gutes Play von Diggs, sehr, sehr konzentriert in dem Moment. Und auf der anderen Seite war ich ein bisschen irritiert von den Saints, die nochmal mit 4 Leuten da gerusht haben, anstatt mit 3 und quasi noch einen Verteidiger mehr nach hinten zu beordern, denn alles andere wär das Spielende gewesen und der Sieg für New Orleans, wenn sie entweder Diggs in Bounds getackelt hätten oder auch das Field Goal wäre jetzt nicht, wie du gesagt hast, ein einfaches Field Goal gewesen, aber du hast recht, in der ersten Halbzeit haben sie das Spiel so ein bisschen aus der Hand gegeben. zu früh in Rückstand geraten. Und die Vikings haben jetzt ja auch nicht in der Offense so großartig überzeugt. Also es war jetzt nicht so, wie man es aus den letzten Wochen in der Regular Season kannte oder in der Mitte der Saison, wo sie wirklich auch extrem stark dominiert haben. Das war jetzt ich will nicht sagen gemächlich, aber sie haben das Spiel versucht zu kontrollieren einfach nur. Und von daher waren die Saints auf jeden Fall in einer guten Position, denn als sie wieder zurückgekommen sind, aber dann der Spielzug, war eine Katastrophe natürlich. Und ich war dann natürlich auch sehr überrascht, dass laut Regel der Extrapunkt noch geschossen werden muss.
Ja, das hatte ich irgendwie auch im Laufe dieser Saison quasi erst so richtig realisiert, dass das noch passieren muss. In irgendeinem Spiel ist mir das aufgefallen. Es ist halt nur bei der Overtime, es ist halt so, dass der Extrapunkt dann halt nicht mehr geschossen werden muss. Ansonsten, es war schon so ein bisschen skurril, ne? Dass im Prinzip alle gefeiert haben und irgendwie schon auf dem Feld waren. Und dann musste noch irgendwie dafür gesorgt werden, dass man nochmal den Extrapunkt dann macht. Etwas skurrilere Situation. Ja,
total bescheuert, dass dann die armen Saints-Spieler, die gerade eine der schlimmsten Niederlage überhaupt in ihrer Karriere, weil viele von denen sind ja verdammt jung, haben erleiden müssen, und dann sind sie in der Kabine und dann kommt auf einmal irgendein vierter, fünfter, sechster Offizieller rein und sagt, jetzt müssen hier nochmal 11 Leute rausgehen für den Extrapunkt. Also sind da noch nicht mal 11 Leute rausgekommen. Unter anderem der völlig verletzte Panther. Ne? Und mussten sich dann nochmal in diese Cheering Ovation von den Vikings-Fans stellen. Also das war wirklich sehr, sehr skurril.
Ja, das war's definitiv. Allerdings muss ich sagen, also ich bin ja auch eher so ein Verfechter davon, der sagt, okay, man braucht unbedingt gute Quarterbacks, um langfristig ist vielleicht das falsche Wort, aber sicheren Erfolg zu haben oder sustained success. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das übersetzen soll ins Deutsche, aber das ist auch nicht so ganz wichtig. Ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. Er hat sich ganz gut geschlagen, ne? Also Keenum ist jetzt nicht der Grund gewesen, warum wir das Spiel fast verloren hätten, würde ich mal sagen. Er war keine Katastrophe, ne?
Also er hat für 318 Yards geworfen und hat schon Interception. Er hat es, wie gesagt, gut gemanagt, das Spiel. Also er hat wirklich in einigen Situationen wichtige Drives am Leben gehalten, wo die Saints dann auch schon wieder an die Tür geklopft hatten, auch in der zweiten Hälfte. Das war wirklich gut. Also da hätten sie ja auch durchaus noch in einer Situation, glaube ich, nochmal ein Field Goal, waren sie fast schon dran in der Field Goal Nähe. Also er hat es wirklich gut gemanagt, aber das hat er ja das ganze Jahr über auch gemacht. Also er ist jetzt nicht immer aufgefallen als der präziseste Quarterback vielleicht. Ich meine, selbst sein Headcoach hat vor dem Spiel ja gesagt, dass in einer Besprechung, glaube ich, mit den beiden Moderatoren, Joe Buck und
Aikman.
Da hatte ja selbst der Headcoach der Vikings, Mike Zimmer, gesagt, dass wenn sie zurückliegen sollten in dem Spiel, hätte er auch kein Problem damit, auf Sam Bradford, der wieder reaktiviert wurde, zurückzugreifen, weil der ist der bessere Passer von beiden. Also der kann präziser werfen, ist da sicherer. Aber Keenum hat es halt einfach sehr, sehr gut gemanagt und seine Mobilität hilft ihm da natürlich.
Ja, definitiv. Man muss auch dazu sagen, dass die Offensive Line einen verdammt guten Job gemacht hat an dem Tag. Also er hätte echt durchaus Zeit gehabt, um ein Zelt aufzuschlagen, wie es so schön ganz gerne mal im Amerikanischen gesagt wird, in der Pocket. Also muss man schon sagen, schon ein interessantes Spiel. Er hat mich schon positiv überrascht, das kann ich nicht anders sagen.
Definitiv, ja. Also wie gesagt, der Spielgut, die Offensive Line, die ist hat einen unglaublichen Sprung gemacht von der letzten Saison und deswegen hat er es natürlich da auch ein bisschen leichter und er hat natürlich die Defense immer sozusagen im Hinterkopf. Er weiß, er ist nicht aus dem Spiel, wenn er mal zurückliegt. Er weiß, er ist nicht aus dem Spiel, wenn sie punten müssen. Also er muss nichts riskieren. Er kann auf Nummer sicher gehen und das hat er wieder mal sehr, sehr gut gemacht in seinem Playoff-Starter für die Vikings. Das war schon sehr, sehr stark von ihm. Lass uns dann rübergehen zum zweiten NFC-Spiel, beziehungsweise das ist ja chronologisch davor gewesen, aber dann können wir die NFC sozusagen abrunden und dann auch den Ausblick auf das Championship-Game werfen. Die Atlanta Falcons waren zu Besuch beim Number One Seed, den Philadelphia Eagles. Vor dem Spiel viele gesagt haben, unter anderem wir auch hier, als wir getippt haben, dass die Atlanta Falcons das Spiel gewinnen werden, nicht nur aufgrund ihrer Leistung gegen die Rams im Wochenende davor, sondern Ja, weil viele eben gesagt haben, ist Foles gut genug für Philly in den Playoffs, ist nach der Verletzung für Carson Wentz alles verloren. Er hat, das muss man genauso sagen, auch sehr, sehr gut gespielt für seine Verhältnisse und die Vikings haben es geschafft, in die nächste Runde einzuziehen.
Du meinst die Eagles in dem Moment, ne? Kein Problem. Ja, sorry, Foles hatte keine gute erste Hälfte gehabt, hat sie dann aber so ein bisschen fangen können, beziehungsweise es waren halt doch hauptsächlich nicht die schwersten Pässe, die er geworfen hat, ne? Also kurze Pässe und diese berühmte One-Pass-Option, RPOs, die man in letzter Zeit andauernd um die Ohren geworfen oder um die Augen geworfen bekommt, je nachdem, wie man es dann gerade liest bzw. hört. Er bleibt das größte Fragezeichen, ne, bei den Eagles. Es ist durchaus interessant zu sehen, wie sich das weiterentwickelt wird. Also wir werden ja gleich auch nochmal über das Championship-Game sprechen. Aber tendenziell, war halt ein Low-Scoring-Game, ne? 10-15 ist es ausgegangen. Und Respekt.
Ja, also ich meine, ich fand Foles hat schon sehr, sehr gut gespielt. Also klar, er hat einen jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber er hat das gut gemacht. Also ich meine, die sind rausgekommen, haben den ersten Spielzug direkt, direkt mit einem tiefen Pass gestartet. Da hatten sie dann Glück, der Ball ist quasi in der Luft hängen geblieben durch den Wind, der da im Stadion herrschte und hätte genauso gut auch intercepted werden können, aber sind mit einer Pass Interference davongekommen. Aber man hat ihm direkt quasi so die Schlüssel in die Hand gegeben und hat gesagt, okay, fahr uns Richtung Championship Game. Und er hat, ich finde, er hat es gut gemacht, weil du kannst es, glaube ich, nicht ausschalten, dass du die ganze Woche über hörst, okay, jetzt bist du als Quarterback drin und oh mein Gott, hätten wir doch nur Carson Wentz weiter gehabt, der MVP der Liga, bla bla bla. Das ist, glaube ich, nicht leicht und dann kommst du rein und kriegst den ersten Spielzug und das ist dann direkt ein tiefer Pass. Ich glaube, Torrey Smith war das. Das ist, da hat er aber, finde ich, sehr, sehr gut drauf reagiert und hat insgesamt gut gespielt. Ich glaube, 23 von 30 hat er am Ende, also klar, das waren viele Dump-Offs, also keine wirklich schwierigen Pässe oder gefährlichen Pässe, aber auch das musst du richtig spielen. Und die Falcons sind jetzt auch natürlich in der Defense, die verdammt stark gespielt hat in den letzten paar Wochen.
Ja, das kann man schon so sagen. Also ich bin da etwas skeptischer bei seiner Leistung. Ich glaube, der längste Pass von ihm war diese komische Completion, die durch die Hände von Keanu Neal gegangen sind, die fast eine Interception geworden wäre, die Keanu Neal dann quasi im Sprung versucht hat zu fangen und dann springt der Ball von seinem Knie ab und irgendwie 15 Yards zurück und dann Torrey Smith fängt ihn dann. Ich glaube, das war einer seiner längsten Completions. Aber er hat das Spiel halt auch gemanagt, ne? Und das ist ja auch erstmal schon mal eine Qualität, die nicht jeder Quarterback unbedingt hinbekommt. Insofern muss man ihm das natürlich auch definitiv dann in dem Moment zugute heißen, ne?
Definitiv. Also, wie gesagt, im Gegensatz zu Matt Ryan, auch wenn das natürlich schwierig ist zu vergleichen, aber hat er natürlich insgesamt das bessere Spiel gemacht in meinen Augen.
Ja.
Aber lass uns jetzt, ich hatte es vorhin angekündigt in der Eröffnung, dass die Kontroversen natürlich ein großer Faktor waren bei diesem Wochenende. Wir hatten gerade gesprochen über diesen Ausgang in Minnesota, aber wir hatten ja auch natürlich auch einen heartbreaking Ausgang in Philadelphia, als die Falcons nochmal kurz vor Schluss die Chance hatten, das Spiel auch für sich zu entscheiden und dann vier Versuche hatten. Ich glaube von der 9-Yard-Linie war das, oder?
Ja, und also kann man wirklich als Kontroverse bezeichnen, ne? Also vier Versuche von einer 9-Yard-Linie und allein das Play-Calling dann, ne? Also eine Fade-Out, ein Shovel-Pass zum dritten Running-Back oder so war das, glaube ich, ne? Und dann ein Slant-Pattern, das einfach, also eine Slant-Route, die einfach viel zu kurz war dann in dem Moment, beziehungsweise dann vielleicht zu früh geworfen wurde. Ja, also weiß ich nicht, also insgesamt kein richtig guter Play-Call und dann im letzten Play des Spiels ein Rollout des Quarterbacks zur rechten Seite, verstehe ich auch nicht, warum man das macht. Ne? Man reduziert das Feld direkt um die Hälfte und im Nachhinein hat man auch mehr oder weniger gehört, dass die Eagles quasi bereit waren und wussten, was für ein Play kommt und dementsprechend sich darauf direkt perfekt einstellen konnten. Also das wurde sehr viel zerrissen und ich finde auch nicht zu Unrecht.
Ja, also definitiv. Also der letzte Spielzug, es ist so ein klassischer West Coast Spielzug, aber ich mag ihn auch nicht so gern, weil du hast mit Jones den für eigentlich in der Red Zone besten Receiver, den du dir wünschen kannst. Warum Rollout? Also das Problem war ja da in dem Moment, dass Jones dann auch noch ausgerutscht ist, hingefallen ist und dass das Ganze verzögert hat bei Matt Ryan. Hätten sie nicht den Rollout gehabt, hätte er natürlich nochmal anders gucken können. Du hast das angesprochen, du verkürzt quasi, du halbierst quasi das Feld, mit dem der Quarterback dann arbeiten kann und bist sowieso schon sehr kompressiert, also ist alles sehr, schon sehr, sehr eng in der Red Zone und da hätte er natürlich, hätte er gesehen, okay, Jones rutscht weg und er wäre ganz normal in der Pocket geblieben, hätte er natürlich nochmal nach links, rechts gucken können, ob Sanu oder einer der anderen Receiver frei ist, aber da war es dann wirklich so, okay, er muss ihn zu Jones werfen und der rutscht leider weg.
Ja, das war, und selbst wenn er ihn gefangen hätte, ist halt die Frage, ob er dann noch inbounds gelandet wäre, ne? Das war ja auch schon nicht so ganz safe in dem Moment, ne?
Ja klar, also wäre er nicht weggerutscht, also deswegen, das könnte man auch sagen, wäre er nicht weggerutscht, hätte das auch ein verdammt guter Spielzug sein können. Und die Falcons stünden jetzt sozusagen im Finale der NFC gegen die Vikings und nicht die Eagles. Aber nichtsdestotrotz, ich fühle mich dann natürlich wieder so ein bisschen bestärkt, da ich natürlich gesagt habe, so die, die Teams mit der besten O- und D-Line, um die herum man ein Team aufbaut, haben es geschafft. Und die Vikings und die Eagles auf jeden Fall die Teams in der NFC, die damit die stärksten Linien aufs Feld gebracht haben die Saison, sowohl in der O-Line als auch in der D-Line. Und ja, was können wir jetzt erwarten von dem NFC Championship Game?
Das ist eine gute Frage. Also erstmal, was ich ganz, ganz lustig noch fand, war die Underdog-Masken, die Chris Long wieder rausgebracht hat bei den Philadelphia Eagles nach dem Spiel. Das hast du bestimmt auch gesehen, ne? Dass die mit der Chris Long hat auch eine. Chris Long ist ja bekannt dafür, dass er gerne so Späßchen macht. Er hat ja eigentlich, ich glaube, auch häufiger mal so eine Julian Edelman-Maske aufgehabt, als er noch im letzten Jahr bei den Patriots war. War das eine Edelman? Ja, ich glaube, es war eine Edelman-Maske. Ne? Also der gibt sich da viel Mühe, da so ein bisschen Spaß und Freude quasi zu verbreiten. Stand dann da auf dem Feld und auch mit Lane Johnson war der andere, ne? Genau. Ist ganz lustig, jetzt habe ich heute eine Nachricht gesehen, dass bei Amazon die Masken jetzt gerade im Moment ausverkauft sind, weil in Philadelphia wohl, ganz Philadelphia sich wohl so eine Maske bestellt hat. Stell mir das so ein bisschen gruselig vor, wenn dann im Championship-Game auf einmal ein halbes Stadion voll ist mit Leuten, die so eine Schäferhundmaske aufhaben.
Ich weiß gar nicht, woher kommt das?
Der Underdog,
das habe ich nicht so ganz quasi gecheckt.
Hat das irgendwie? Ja, also dass man quasi, okay. Ist das auf Deutsch überhaupt? Außenseiter, ne? Wäre das dann in dem Moment. Ja, genau. Also
ja.
Außenseiter.
Okay. Und gut, was würden wir dann anziehen in Deutschland als Außenseiter?
Nee, zur
Außenseitermaske?
Nee, ich glaube nicht. Das Konzept ist auf Deutsch nicht zu übertragen.
Okay, aber ich hab's, okay, da stand ich aber auch auf dem Schlauch, aber ich hab's nicht gecheckt, was das sein sollte. Ich
dachte, nee,
irgendwie
ein
Hundefan oder so.
Nee, man sagt ja auch manchmal, dass man der Dog, also nur der Dog, ne? Und nicht mal mehr Underdog. Ich glaube, das ist da schon relativ geflügelt.
Ja, gut zu wissen, wieder was gelernt. Dafür ist der NFL Tuesday da. Aber zurück zum Wesentlichen, was Minnesota Platz 2 zu Gast beim Platz 1 in Philly. Das Spiel ist das späte Spiel nächsten Sonntag, also für alle durchhalten. Das fängt, glaube ich, erst um 12.40 Uhr an unserer Zeit auf Fox. Beziehungsweise an wen glaubst du? Wer zieht in den Super Bowl ein? Wer repräsentiert die NFC?
Ich will, glaube ich, eher auf die Vikings tippen. Also die haben irgendwie so eine Feel-Good-Story dabei. Das ist und irgendwie sind sie, ich finde sie irgendwie kompletter insgesamt. Also ich finde, Foles hat sich auch besser angestellt, nicht Foles, Entschuldigung, Keenum, als eben besagter Nick Foles. Dementsprechend würde ich denen dort die Chance eher zugestehen.
Okay. Ja, ich glaube, also ich bin bei Philly. Ich finde, das Team ist irgendwie insgesamt noch, ich weiß auch nicht, die machen irgendwie einen kompakten Eindruck auf mich, die wirken irgendwie, das ist natürlich schwierig, ist auch Minnesota ist ein kompaktes Team, aber Philly macht auf mich irgendwie so einen Eindruck, als könnten sie es schaffen, als sind sie doch noch ein bisschen ein Stück weit selbstvertrauter, als würden sie es unbedingt wollen, jetzt gerade auch, wo Carson Wentz verletzt ist. Also sie spielen zu Hause. Ich gehe da mit Philly. Ich glaube, dass sie es schaffen könnten, mal wieder in den Super Bowl. Ich glaube, die waren zweimal drin, haben zweimal verloren.
Übrigens, kein Team, abgesehen von den Patriots, hat es bis jetzt geschafft, einen Super Bowl zu gewinnen, die jetzt noch live sind. Also im Prinzip, wenn Jacksonville es schaffen sollte, die Patriots zu schlagen, wird es auf jeden Fall einen Super Bowl-Sieger geben, der noch niemals zuvor den Super Bowl gewonnen hat.
Das würde natürlich zu unserer Saison passen, die an Kuriositäten und Überraschungen ja von Woche 1 an gut war. Aber okay, kommen wir gleich zur AFC. Aber ich glaube, dass es Philly machen wird. Und da vielleicht nochmal an dieser Stelle soll gesagt werden, dass wir auch letzte Woche schon getippt haben. Und da habe ich dann.
Also, wenn ihr wetten wollt dann, und auf die Vergangenheit quasi vertrauen wollt, dann haltet euch lieber an Felix. Wir haben beide nicht sonderlich gut abgeschnitten. Aber du dann nochmal eine Spur besser als ich.
Also im Grunde genommen habe ich nur gewonnen, weil ich auf Minnesota gegen New Orleans getippt hatte und wende mich jetzt ab von ihnen und tippe auf Philly. Ja, aber das wird auf jeden Fall interessant. Du kriegst dann eine Fanta von mir, wenn du hier bist in Berlin.
Und genau, ich einen Gin Tonic. Das ist im Endeffekt ein schlechter Tausch, aber gut, das soll es mir wert sein.
Das ist ein schlechter Tausch, ja. Also deinen kann ich am Kiosk besorgen.
Gibt es nicht sogar mittlerweile auch Gin Tonic so in Dosen wie irgendwie Vodka Energy oder sowas oder Whisky Cola oder so? Kriege ich dann auch am Kiosk.
Das mag sein, aber das will ich nicht. Okay, ja, lass uns rübergehen zur AFC. Wir hatten auch da zwei Spiele. Naja, das fangen wir mit dem New England Tennessee-Spiel an, weil das, wenn man so will, ich will nicht sagen, das uninteressanteste war, aber das nicht am wenigsten spektakulärste Spiel vielleicht des Wochenendes. Die Patriots gewinnen mit 35-14. Sehr, sehr überlegen, abgesehen von dem ersten Score von den Tennessee Titans, als Marcus Mariota wirklich sehr schön den Touchdown-Pass zu Davis geworfen hat, an Malcolm Butler vorbei oder über ihn. Und da sind sie mit 7-0 in Führung gegangen, nachdem die Patriots, glaube ich, dreimal three and out gegangen waren vorher. War es danach eigentlich Business as usual, wenn man, ja.
Ja, Business as usual hätte ich jetzt auch gesagt. Gerade so das Championship-Game, ne, ist ja für die Patriots wirklich mal ganz normal. Das fand ich auch irgendwie eine mind-blowing Statistik. Die Patriots haben in den 16 Jahren, in denen Tom Brady quasi nicht verletzt war, also 2008 hat er sich ja das Kreuzband gerissen, in den 16 Jahren waren sie 12-mal im AFC-Title-Game. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist quasi 75% aller Championship-Games war Tom Brady mit dabei, ne? Also das ist schon eine erstaunliche Geschichte. Dementsprechend ist das wirklich so relativ normal für die Patriots. Haben sich in dem Spiel auch eigentlich, keine Blöße. Also ich hatte dir ziemlich früh GG geschrieben, als wir das
das ist, macht Christian auch gerne mal nach dem ersten Touchdown nach, wenn noch irgendwie im ersten Quarter 10 Minuten auf der Uhr sind. Es war, nach dem ersten Touchdown von Tennessee hat man dann gesehen, okay, die Patriots haben irgendwie genug gesehen, weil das ja so ein klassisches Patriots-Spiel auch wieder war, weil sie kommen quasi raus, werden vielleicht ein bisschen überrascht auch, wie der Gegner spielt, waren vielleicht nicht so ganz darauf eingestellt, was Tennessee in der Defense gemacht hat, sind aber dann in der Lage, sofort das wieder umzuschiften und dann quasi wieder den Gameplan auch daran anzupassen. Und das hat man einfach so häufig auch in den letzten Jahren, wenn sie dann gegen Denver oder so gespielt haben, dass sie am Anfang ein paar Probleme haben, früh dann three and out gehen, aber dann quasi zwei, drei Drives gesehen haben und ungefähr wissen, wie die Defense spielt oder was der Gameplan ist der Defense und sich dann eben darauf einstellen und
ja, definitiv. Also das war schon erstaunlich und wieder mal ein Spiel, in dem die Running Backs relativ bedeutend waren, würde ich mal sagen. Also Dion Lewis hatte echt ein Top-Spiel gehabt, ist für 62 Yards gerusht bei 15 Versuchen, was jetzt noch nicht unbedingt weltbewegend ist, aber hat gleichzeitig auch neun Pässe gefangen für 80 Yards. Das ist schon ein krasser Running Back, ne? Also wirklich so komplett, den du auch wirklich in der Pass Protection auch einsetzen kannst und dann als klassischen Satellite Back benutzen kannst. Das ist schon relativ besonders. Amendola hat bei 13 Targets 11 Mal den Ball gefangen. Der wird im Playoffs nicht mehr geschont, der wird jetzt richtig eingesetzt. Also ist er doch von seinen Fähigkeiten relativ ähnlich wie Julian Edelman. Nur das Problem ist, dass er halt oft Probleme mit seiner Verletzungsanfälligkeit hat oder vermeintlichen Verletzungsanfälligkeit. Ich weiß es nicht genau. Dementsprechend wird er in der Regular Season oft so ein bisschen geschont, aber jetzt ist halt Playoff-Time, da wird dann da wahrscheinlich nicht mehr so viel drauf geachtet. Cooks hat in diesem Spiel auch wieder so ein, ja, ich weiß nicht, irgendwie finde ich, überzeugt er mich nicht so richtig, ne? Aber er war auf jeden Fall nicht negativ.
Ja gut, aber ich meine, seitdem Cooks die in den ersten Spielen gezeigt hat, dass er das Vertrauen hat von Brady, er hat das auch nicht unbedingt so leicht, ne? Also er wird eben nicht für die Spielzüge, für die Routen, sage ich mal, genommen wie Amendola, obwohl er die, glaube ich, auch laufen könnte, beziehungsweise auch in der Slot
spielen könnte. Aber ich finde, der droppt die Bälle immer so. Also wenn er kurze Pässe hast, also dann, ich finde, der hat Probleme.
Ja, er hat sehr Probleme. Ja, ich glaube, er hatte 3 von 9, also 9 Passversuche auf ihn und nur 3 davon gefangen. Klar, aber sonst wird er natürlich einfach auch immer wieder genutzt aufgrund seiner Schnelligkeit, um das Spiel in die Länge zu ziehen, um die Defense zum Laufen zu bringen. Und Brady ist natürlich auch mal sehr, sehr schnell weg von seinen Receivern. Also sobald Brady, ob das schon vor dem Snap ist oder kurz danach, sieht, okay, ist mir zu gefährlich, ist er sofort weg von dem Receiver und findet dann meistens eben dieses klassische Security Blanket in Amendola, der dann eben in die kurze Route gelaufen ist und dann eben sitzt und wartet. Wobei Amendola bei dem Spiel natürlich auch deutlich mehr gemacht hat als sonst, aber ich würde Cooks dann nicht zu sehr abschreiben. Also seine Präsenz bringt eben auch sehr viel Lücken für Amendola und Gronk.
Das darf man jetzt auch nicht falsch verstehen. Also ich glaube auch nicht, dass er irgendwie ein totaler Bust ist, aber ist halt schon so für einen First-Round-Pick. Da erwartet man sich
wahrscheinlich. Ja, 1000 Yards.
Wie, ne? Also so ist es halt nicht so das, was man sich halt erwartet hätte. Also vielleicht ist es auch ein bisschen schlecht formuliert. Also ich glaube, dass er insgesamt schon definitiv eine Bereicherung für das Team ist. Aber schlussendlich ist er doch irgendwie so das dritte oder vierte Ziel quasi, wenn man so möchte. Also du hast als erstes kommt natürlich dann die Gronk oder so und dann ist Amendola in wichtigen Spielen bestimmt auch noch eher vor ihm, dann die Running Backs. Also irgendwie, ja, gut. Aber jetzt vertiefen wir uns, glaube ich, auch ein bisschen zu sehr da drin, ne?
Ja, aber vielleicht doch noch ein Satz. Also, ich meine, Brady hat jetzt nach seinen gefühlt 30 Jahren in der Liga, nachdem er Randy Moss nicht mehr hatte, sich quasi wieder neu einstellen müssen auf so einen Spieler. Und das hat jetzt halt sehr, sehr lange gedauert natürlich auch. Und ich glaube, Brady ist es einfach nur nicht so gewohnt. Also guckt natürlich immer nach Welker oder Edelman oder
Amendola. Ja, aber die Defense, ne, die dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Also 8-6, Franchise Record für die Patriots in einem Spiel in den Playoffs. Das ist schon nicht ohne und durchaus auch überraschend. Ne? Also wenn man gesehen hat, wie die Patriots Defense in das Jahr gestartet ist, da hatten sie irgendwie innerhalb der ersten 4 Spiele, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie viele Punkte zugelassen, aber unglaublich viel. Und auch yardsmäßig und seitdem, also seit Woche 5, sind sie irgendwie auch eine Top 5 Scoring Defense geworden, haben Ewigkeiten auch selten mehr als 17 Punkte zugelassen. Und auch dieses Mal wieder, ne? Also so langsam muss man mit der Defense wohl rechnen.
Ja, definitiv. Vor allen Dingen ist es ja sehr erstaunlich, dass sie es geschafft haben gegen Marcus Mariota, der es wirklich nicht geschafft hat. Und das ist eben so ein Ding, so ein klassisches Coaching-Ding, dass er es nicht geschafft hat, aus der Pocket eben rauszubrechen, weil die Patriots eben wirklich das, was Bill Belichick ja immer den Leuten einprügelt, würde ich mal sagen, die Ecken zuzumachen, also außen an der Line quasi so zu rushen, dass Mariota da nicht rausschlüpfen kann. Und viele der Sacks kamen eben auch durch die Mitte. Also sie haben das gut gemacht. Und dass Mariota da doch dann 8-mal gesackt wird, das hat mich auch überrascht. Sonst das Backfield der Patriots ist halt verdammt stark. Dietrich Wise Jr., der Rookie, den viele schon mit Chandler Jones vergleichen, der ja nach Arizona geschickt wurde und jetzt die Saison Sackleader war in der NFL. Also sind auf jeden Fall, haben die sich da wirklich zusammengefunden, das muss man sagen. Und mit der Defense.
Ja, das muss man auf jeden Fall. Zu Mariota. Ich habe jetzt im Nachhinein gelesen, dass er sich wohl in der ersten Hälfte den Quad, also den Oberschenkel wohl wieder verletzt haben soll. Das ist ja eine Verletzung, die er auch, glaube ich, in der Saison mehrmals Probleme mit hatte und weswegen er auch aussetzen musste. Man hat es gesehen, ich glaube, mindestens für einmal 3rd and 7 ist er, glaube ich, selber gerusht. Ich habe das noch so im Bild. Es war auf jeden Fall noch in der ersten Halbzeit. Das wäre dann natürlich eine gute Erklärung, warum es dann später nicht mehr geklappt hat, weil er einfach nicht mehr gut laufen konnte. Ist natürlich immer gefährlich, diese mobilen Quarterbacks, ne? Und dann, wenn man diese Third and Medium Situation hat oder auch meinetwegen länger, ist natürlich, hat den Titans dann auf jeden Fall nicht geholfen.
Nee, definitiv nicht. Und man muss wirklich sagen, Mariota hat wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Also, wenn man dann noch im Hinterkopf hat, dass er eben wieder ein bisschen angeschlagen war im Spiel, was du gerade sagtest, hat er wirklich sehr, sehr gut gespielt, war sehr sicher in seinen Pässen, wo er diese Saison auch viele Probleme hatte, wo er häufig sehr, sehr hoch geworfen hat, über die Receiver geworfen hat, wenn ich mich zum Beispiel an das Spiel in Pittsburgh erinnere, wo er wirklich sehr, sehr schlimm ausgesehen hat, hat er das Spiel wirklich gut gemacht. Und halt, wie gesagt, der Start war sehr gut mit dem Touchdown.
Ja, das war auch ein wunderschöner, wunderschöner Fang von Davis, ne?
Ja. Und aber er hat natürlich nicht die Hilfe gehabt, die er beispielsweise gegen Kansas City hatte. Also der Henry, ich glaube, der hatte nur 30 Yards oder sowas um den Dreh.
Ja, 28. Bei mindestens 12 Versuchen, 11 28 Versuch. Yards.
Ja. Also das ist natürlich, so kannst du kein Playoff-Spiel gewinnen, wenn du wahrscheinlich hatte Mariota mehr. Ich glaube, ich guck mal, 37 Yards hatte Mariota. Das ist natürlich viel zu wenig für das Team, um da den Sieg zu holen, weil du musst natürlich die Uhr runterspielen, indem du läufst gegen New England und Brady auf der Bank halten. Und das war einfach der Knackpunkt in dem Spiel. Aber Mariota hat
ja,
sehr gut gespielt.
Ja, das stimmt, das kann man wohl sagen. Und tendenziell ist es jetzt vorbei für die Titans in diesem Jahr. Haben dann jetzt auch noch, ja, ich weiß nicht, überraschenderweise will ich eigentlich in dem Moment fast gar nicht sagen, den Head Coach Mike Mularkey doch noch gefeuert, nachdem man sich wohl nicht darauf einigen konnte, in welche Richtung man quasi mit dem Team in Zukunft weitergehen wird. Also welche philosophische Ausrichtung, ich weiß es nicht. Offensichtlich wollte John Robertson, der GM der Titans, wohl eher in Richtung gehen, dass man das Spiel mehr in die Hände von Mariota gibt und weniger von diesem Exotic Smash-Mouse Football weggeht. Also nicht mehr so viel laufen, ein bisschen mehr passen. Dementsprechend ist er rausgeschmissen worden und jetzt ist der Headcoach schon noch wieder weg, ne?
Ja, vor allen Dingen zu einem verdammt schlechten Zeitpunkt, weil jetzt die meisten guten Leute, die sozusagen auf dem Trainermarkt verfügbar waren, jetzt, wie man hört, schon einen neuen Job gefunden haben. Deswegen ist es jetzt ein relativ komischer Zeitpunkt. Der Zeitpunkt ist generell komisch, nachdem du mit einem Team, was viele nur so als X-Factor sozusagen auf der Rechnung hatten, im Playoff-Sieg hast in Kansas City, nach den Trainer auszuschmeißen. Was ich noch gehört hatte, war, dass es wohl auch Unstimmigkeiten über den Training-Staff gab von Mularkey, also dass wohl der GM oder der Besitzer dann auch gesagt hat, wir wollen mit dem und dem, ich weiß nicht welche, wurde nicht genannt, Assistant Coach nicht weiterarbeiten, und da hat Mularkey gesagt, nein, wenn die gehen, dann habe ich hier auch keinen Bock mehr, und dann haben sie ihn wohl vor die Tür gesetzt. Also eine sehr unschöne Sache und wie gesagt zu einem relativ schlechten Zeitpunkt, weil die Interviews...
Ja, also Mike Vrabel, der ist ja noch Linebacker-Coach bei Houston, ja, ne? Ich glaube, das ist nicht Defensive
Coordinator. Er ist Defensive Coordinator. Defensive Coordinator hat ja den Romeo...
der ist jetzt so ein bisschen im Gespräch, und es ist ja auch schon so, dass er ziemlich viel hofiert wurde wohl. Also insofern ist es vielleicht doch gar nicht so schlimm, dass wir erst so spät dran sind, aber optimal ist es auf jeden Fall nicht.
Nee, optimal nicht, aber es ist natürlich insgesamt, wenn man sich vorstellt, der Job wäre vor 3-4 Wochen offen gewesen, ist natürlich auch ein verdammt attraktiver Job. Mit Mariota als ein guter, junger Quarterback, insgesamt sehr, sehr solides Team, junge Defense, junge, vor allem junges Backfield mit einem der besten Safeties dieses Jahr als Rookie und das, Second Year Player Bayard, aber das ist ein sehr, sehr attraktiver Posten, aber... Jetzt sind die
ja, da können wir gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, auf die ganze Coaching, auf das Coaching-Karussell, wenn man so möchte. Es gibt ja auch noch mit Josh McDaniels, Patricia und so, da gibt es also schon so ein paar Namen, die wir nochmal kurz ein bisschen diskutieren könnten. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal genau.
Ein Spiel hatten wir noch, ja, relativ, keine Überraschung eigentlich. Jacksonville gewinnt relativ unüberraschend gegen Pittsburgh, nein, Scherz. Wer hätte das gedacht, dass Pittsburgh 42 Punkte erzielt und verliert zu Hause gegen Jacksonville? Also hättest du mir vorher gesagt, Pittsburgh erzielt 42 Punkte, hätte ich gesagt, oh, das wird ein krasser Abzug von Blake Bortles und seinen Jacksonville Jaguars, aber die erzielen 45 Punkte, nachdem sie in der Woche davor wie viel? 10 Punkte erzielt haben? Und die ganze Saison über...
Also wenn sie gewonnen haben, haben sie immer mit relativ vielen Punkten gewonnen. Wenn sie verloren haben, haben sie kaum Punkte erzielt. So kann man das, glaube ich, bei Jacksonville in der letzten Saison zusammenfassen. Ja, ist schon erstaunlich, ne? Also sie haben 545 Yards zugelassen und das ist wohl der größte Wert, den ein Team zugelassen hat und dabei noch zu gewinnen seit 1940 oder so. Also
vor allen Dingen, sie haben die ganze Saison über, ich glaube, im Schnitt 17, 18 Punkte zugelassen, was ein extremer Wert ist und jetzt eben 42. Aber jetzt natürlich die Frage, ist Blake Bortles einfach
ja,
so?
Ja, nee. Also der wird schon nicht umsonst durch den Kakao gezogen, wenn ich das mal freundlich formulieren will. Er hat in diesem Spiel schon passabel gespielt, ne? Aber man darf auch nicht vergessen, was er quasi, was ihm aufgetragen wurde, was er machen soll, ne? Und ich habe irgendwie eine so eine richtig schöne Next-Gen-Statistik gesehen. Er hat, glaube ich, nur einen Pass geworfen, der länger als, nee, ein, zwei Pässe geworfen, die länger als 15 Yards in der Luft waren und davon ist nur einer angekommen. Und alles andere war waren die Bälle weniger als 15 Yards in der Luft und daneben der Vergleich zu Ben Roethlisberger, der, ich weiß nicht mehr genau wie viele, aber es waren auf jeden Fall deutlich mehr längere Bälle dabei, dann sieht man einfach, wie Bortles genutzt wird, ne? Also im Screen Game oder im natürlich dann selber laufen oder halt einfach kurze Pässe, die nur so 5, 6 Yards in der Luft sind, die sind halt relativ safe, da kann er nicht so viel kaputt machen. Das muss man sagen, das ist das Spiel von Blake Bortles im Moment. Und wenn man ihn so einsetzt, ja, dann hat man natürlich noch die schöne Möglichkeit, dass er einfach ein relativ guter Rusher ist, ne?
Ja, definitiv, aber das war nicht, also da muss, ja, beziehungsweise Blake Bortles hat es insofern okay oder gut gemacht, weil er eben die Pässe, die er letzte Woche oder die Woche davor gegen Buffalo wirklich verworfen hat, diese kurzen Pässe zu den Running Backs, zu den Tight Ends, die hat er diesmal wirklich an den Mann gebracht und dadurch sind sie eben schnell in Führung gegangen. Dieser erste Drive war, also ich war sehr, sehr überrascht, wie sie den gespielt haben, aber dann wurde es relativ offensichtlich, wie sie spielen und ich habe mich dann eher gewundert, warum Pittsburgh nicht die Defense mal umstellt, sondern im Grunde genommen immer weiter gespielt haben und sich haben immer wieder überraschen lassen von dem beispielsweise TJ Yeldon aus dem Backfield. Das waren so Sachen, die habe ich nicht verstanden, weil Blake Bortles hatte zu dem Zeitpunkt nicht einen wirklich tiefen Pass geworfen und sie haben immer mit, oder die Steelers meistens mit tiefen Safeties gespielt und ich habe mich einfach gefragt, okay, irgendwann müssen sie das doch mal umstellen, aber sie haben es nicht gemacht. Und ich glaube, Blake Bortles, dieser eine lange Pass zu Cole in der zweiten Halbzeit, der ja dann auch so ein bisschen das Spiel besiegelt hat, dafür hat er auch 3 Anläufe gebraucht. Also davor hat er es 2-mal probiert und hätte auch sehr, sehr leicht intercepted werden können und der dritte ist dann angekommen. Also ja, vielleicht sind wir auch zu kritisch, aber auch ich sehe da nicht sehr viel von Blake Bortles, was mich so ja, optimistisch stimmen würde, dass er eben auch in einer Situation, wenn er dringend Punkte braucht, weil er war in dem Spiel nicht einmal in der Situation, dass er dringend Punkte brauchte.
Das ist definitiv die Sache. Also wenn man sich das anschaut, nach wie vielen Minuten stand es 21-0? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube,
da hast du auch schon wieder geschrieben, Gigi.
Ja, aber dass es dann am Ende tatsächlich noch so knapp wird, hätte ich dann auch nicht mehr gedacht. Aber klar, das ist natürlich auch ein außergewöhnliches Spiel dann in dem Moment gewesen. Also man kann, glaube ich, nicht an Jacksonville Stelle erwarten, dass das in New England nochmal ähnlich so wird, dass Tom Brady einem einen Ball zuwirft und dann nochmal einen anderen Ball blöd fumbelt. Das kann zwar passieren, aber dass das in der ersten Hälfte passiert und dass man damit 21-0 vorne liegt und dann dementsprechend das Spiel... Ja, ich will nicht sagen, dass sie sicher nach Hause gespielt haben. Das wäre nicht richtig. Also sie sind halt immer noch aggressiv geblieben, sag ich mal. Aber trotzdem, ja, sie hatten halt auch viel Glück dabei gehabt, ne? Also wenn die beiden Turnover dann nicht passieren würden, dann hätten sie das Spiel wahrscheinlich nicht gewonnen, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, das ist so wirklich unvorstellbar. Also Roethlisberger hat für 469 Yards geworfen, 5 Touchdowns. Ich glaube, der hat 2x2 extrem lange Fourth Downs zu einem Touchdown verwandelt und dann 2x ein viertes Down und 1 Yard konnten sie nicht überbrücken. Ja. das war irgendwie, das war wirklich durcheinander. Und dann, da ist natürlich dann jetzt auch wieder, dann auf der Pressekonferenz hat dann Big Ben auch so ein bisschen wieder seine Trainer unter den Bus geworfen und hat gesagt, ja, Quarterback-Sneak, weil alle haben im Grunde im Stadion sich gedacht, okay, warum machen wir keinen Sneak? Wir haben einen der größten und athletischsten Quarterbacks in der ganzen Liga und wir werfen den Ball zu Le'Veon Bell.
Das beziehungsweise, einmal war, glaube ich, auch Schuster, ne, bei einer Fourth and Short. Ja, das ist, das wurde auch wirklich viel kritisiert. Also generell, das Coaching-Staff wurde nicht zu Unrecht sehr genau unter die Lupe genommen. Gerade diese beiden Fourth and Short, die nicht geklappt haben, wo man sich fragt, okay, warum läuft man mit Bell über außen, beziehungsweise macht einen Passversuch, anstatt mit Bell durch die Mitte zu gehen oder halt einen Quarterback-Sneak. Ich habe jetzt nicht so genau darauf achten können, ob die Mitte vielleicht zu war für den Sneak. Also es kann ja schon sein, dass wenn man dann den Defensive Tackle über den Center quasi stellt, also vor den Center stellt, dass dann halt ein Sneak nicht mehr sehr wahrscheinlich wirkt oder möglich ist. Das ist sicherlich sehr fraglich gewesen, diese Entscheidung. Und dann natürlich das Ende, das halt irgendwie total, ja, also versaut wurde vom Coaching-Staff der Pittsburgh Steelers, wenn man sich das so anguckt, dass sie da den Onside-Kick gemacht haben. Das war absolut überflüssig. Es waren, glaube ich, noch 2:18 auf der Uhr und sie waren nur 14. Und sie waren nur 7 Punkte zurück, ne? Genau, und machen dann den Onside-Kick.
Und genau. Sie hatten
also
selber
im Prinzip,
noch zwei
Timeouts. Wenn sie Defensive Stop hätten erzwingen können, dann hätten sie noch ziemlich genau 1:55 auf der Uhr gehabt, würde ich jetzt mal schätzen. Natürlich ohne Timeouts und hätten dann einen Touchdown erzielen müssen. Finde ich, ist deutlich wahrscheinlicher, dass das passiert, als dass man einen Onside-Kick verwandelt, ne? Also, weiß nicht.
Ja, also ich, das ist wirklich das Letzte, was ich in einem Spiel probieren würde, wäre ein Onside-Kick. Also ich würde alle anderen Optionen immer vorziehen, weil ein Onside-Kick, ich meine, ja, Tomlin hat nach dem Spiel gesagt, okay, wir haben es die ganze Zeit nicht geschafft, Jacksonville zu stoppen und deswegen habe ich gesagt, das ist unsere beste Chance, das ist meine Entscheidung gewesen. Aber du gibst Jacksonville einfach den Ball schon fast in Field Goal näher. Also ich glaube, die brauchten dann
9 Yards oder so,
hatten
sie, glaube ich, noch
10,
erreicht.
15, ja. Und auf der anderen Seite musst du deiner Defense vertrauen, da auch in den Playoffs. Also ich meine, wenn sie einen normalen Kickoff machen, dann muss Blake Bortles 50 Yards, 60 Yards überbrücken, um in Field Goal Nähe zu kommen. Und dann muss man eben auch mal ein bisschen was ändern in der Defense und ein bisschen mehr attackieren, ein bisschen mehr Druck ausüben. Die Steelers relativ wenig geblitzt für ihre Verhältnisse, sehr, sehr viel mit ihrer normalen Front 4 versucht zu machen. Ja, immer Angst genommen, im Grunde genommen gehabt vor Black Bortles, wenn er läuft, oder vor Fournette, wenn er läuft. Also das war sehr, irgendwie sehr ängstlich. Und wenn du dann, ja, wenn Tomlin selber dann so ängstlich war, hat er sich vielleicht gedacht, okay, das Spiel können wir nur gewinnen, wenn wir jetzt einen Onside-Kick verwandeln.
Ja, also aber ich finde, also dieses Spiel und auch das Spiel gegen die Patriots, das zeigt halt einfach das Situational Football, verdammt nochmal. Ja, ich weiß nicht, das ist ein großes Fragezeichen in Pittsburgh. Also das ist nicht gut gewesen und das sollte es eigentlich sein, ne? Also ich weiß nicht, manchmal wundere ich mich wirklich, wie dann solche Fehler zustande kommen können, weil ganz ehrlich, wenn man den Ball halt einfach dann normal kickt und keinen Onside-Kick probiert, ist es klar, dass Jacksonville die Zeit auslaufen lassen möchte. Das heißt, sie werden maximal einmal werfen, wenn überhaupt. Ich weiß nicht, ob man in so einer Situation unbedingt den Ball in Bortles Hände geben möchte. Und man hat es ja jetzt auch in dem Moment da gesehen, ne? Die Jacksonville hat ja auch kein First Down erzielen können. Ich glaube nicht, dass die Play Selection großartig anders gewesen wäre, wenn es halt ein Kickoff gewesen wäre, ne? Und dann hätte man den Ball wiederbekommen. Aber gut, ich kann die Argumentation auch verstehen. Ich stimme halt nur mit dir nicht überein.
Das ist okay. Das darfst du. Dafür fragen wir dich ja hier. Deswegen darfst du hier auch deine Meinung kundtun. Jetzt haben wir das Spiel, das ist das frühe Spiel am Sonntag, am kommenden Sonntag. Ich glaube, kurz nach 9 geht das unserer Zeit los. CBS mal wieder mit Tony Romo und Jim Nance. Das AFC Championship Game, die Jacksonville Jaguars als der dritte Seed besuchen die New England Patriots.
Tja.
Was können wir erwarten?
Erwarten können wir eigentlich nur einen Sieg von den Patriots, ne? Alles andere ist, glaube ich, sehr schwierig sich vorzustellen. Also was nicht heißt, natürlich ist es möglich, dass Jacksonville das Ganze nochmal wiederholt und wieder den Upset quasi schafft. Die Patriots sind mit 9 Punkten Vorsprung, wenn du jetzt, glaube ich, in Vegas wettest. Ja, 9 Punkte Vorsprung. Das ist schon ein ziemlich großer Spread. Ich finde ihn auch nicht ungerechtfertigt, weil, ja, ich weiß es nicht. Also irgendwie, ich kann mir schwer vorstellen, dass Jacksonville es nochmal schafft, so viele Punkte aufs Board zu bringen. Und in einem Dogfight, wie es so schön heißt, stelle ich mir einfach, ich kann es mir schwer vorstellen. Ich habe auch schon viel überlegt.
Meinst du, die ziehen sich dann auch
ohne Mütze? Naja, das wäre ja blöd nachgemacht. Das machen die dann, glaube ich, nicht. Aber wenn ich mir überlege, wie kann Jacksonville die Patriots schlagen, dann klar, wenn Fournette einen massiven Lauftag hat, meinetwegen, und die Defense Druck ausübt auf Tom Brady. Jetzt ist LaAdrian Wardle hat sich, glaube ich, auch wieder verletzt. Das heißt, er hat sich mit Fleming immer die rechte Tackle-Position geteilt. Also, ja, beziehungsweise ich glaube, er war schon eher der Ersatz, der da gespielt hatte. Die Offensive Line ist jetzt von den Patriots nicht unbedingt so stark. Wenn da viel Druck ist, dann muss Brady den Ball schnell loswerden. Wenn dann die Verteidigung aggressiv spielt, das Backfield von Jacksonville, und sie selber gut laufen können, klar, ich kann mir da schon vorstellen, dass Jacksonville eine Chance hat, aber irgendwie, ich sehe es im Moment, ich tue mich schwer damit.
Ja, also ich glaube, von der Defensive-Seite aus kann das eben so ein Spiel werden wie die Patriots damals in Denver, als sie verloren haben und Denver dann den Super Bowl im Schlussendlich auch gegen Carolina gewonnen hat. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass sie Brady sozusagen so unter Druck setzen, dass Brady keinen guten Tag hat und ähnlich spielt wie gegen Denver. Das Problem ist nur, auf der anderen Seite steht eben dann nicht Peyton Manning und erzielt genug Punkte, um das Spiel sozusagen zu gewinnen. Also so wie sie gegen Henry jetzt verteidigt haben, den Lauf, kann ich mir vorstellen, dass sie gegen Fournette zumindest einigermaßen gut aussehen. Und
ich glaube, dass sie sich ein bisschen unterscheiden. Also ich glaube, dass Henry ein bisschen mehr in die Stärken der Laufverteidigung der Patriots reingespielt hat, weil er eher so ein größerer, wuchtigerer und nicht so ein schneller Running Back ist. Und da sind die Patriots, glaube ich, etwas besser aufgestellt. Gerade so der Lauf über außen war ja immer ein großes Problem für die Patriots in der Saison. Also ich sehe da schon eine mögliche Schwachstelle, aber ja, es ist halt immer schwer zu sagen. Also
aber Fournette ist einer der größten, das größte Kaliber, was auf die zukommt.
Ja, aber er ist agiler als Henry, finde ich.
Okay, das könnte sein. Also ich weiß nicht. Also die Sache ist, glaube ich, es wird, glaube ich, so ein Spiel, wo relativ schnell klar werden sein wird, in welche Richtung sich das entwickelt. Also ich glaube, wenn die Patriots es schaffen, relativ früh zu scoren, auch regelmäßig lange Drives zu haben, ohne dass sie jetzt unbedingt immer scoren, wird es verdammt schwer für Jacksonville, wenn Jacksonville es ähnlich schafft wie gegen Pittsburgh, einen frühen Turnover zu kreieren. Brady ist jetzt beispielsweise, wenn er unter Druck gesetzt wird, nicht so stark, auch in dieser Saison nicht so stark gewesen. Wird interessant sein. Ich bin auch mal gespannt, ob Jacksonville genauso spielt wie gegen Pittsburgh und das quasi zulässt. Also auch sie haben extrem wenig geblitzt, haben quasi nur mit ihrer Front Four versucht, Big Ben unter Druck zu setzen. Und haben im Grunde genommen all ihre Glück mit ihren, ja, muss man ja wirklich sagen, großartigen Linebackern und Defensive Backs sozusagen aufgenommen. Und da bin ich mal gespannt, ob sie es genauso angehen oder ob sie sagen, okay, wir setzen Brady von Anfang an noch
mehr. Ja, das wird spannend zu sehen zu sein. Die Defense ist schon echt nicht ohne, ne?
Die ist schon ziemlich gut, aber wir werden sehen. Also wir sind uns einig, dass die Patriots das Spiel gewinnen, sagen wir mal, tippen wir mal. Wir können es natürlich auch nur tippen, wir wissen es nicht, aber die Chance für die Patriots in den Super Bowl einzuziehen war auf jeden Fall so, kann ich mich erinnern, selten so groß.
Wie wir schon sagten, also es sind halt echte. Es ist halt nur noch ein namhafter Quarterback vorhanden. Die vier Top, und es sind noch vier der Top 5 Scoring Defenses im Turnier, wenn du so möchtest. Das heißt, es gibt ja auch den schönen Spruch, Offense wins games, but Defense wins championships. Insofern, ja, es bleibt spannend. Also,
okay, das würde bedeuten, Philadelphia gegen Jacksonville im Super Bowl. Das wird dann auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Okay. Okay, das haben wir erstmal soweit abgearbeitet. Es gibt vielleicht noch, das können wir direkt mal anfügen, ein, zwei Verletzungsnachrichten, die wir auf jeden Fall noch mitgeben wollen für die jetzt anstehenden Spiele, die Championship Games, die beiden am Wochenende, am Sonntag. Und zwar einmal der Safety der Vikings mit dieser großartigen Interception. Andrew Sandejo hat sich am Kopf verletzt, Gehirnerschütterung. Er ist in dem sogenannten Concussion Protocol. Wir wissen bisher noch nicht, wie es um ihn steht, ob er spielen wird. Ich würde eher sagen, er spielt nicht, weil das nicht so gut aussah. Er ist auch relativ schnell in die Umkleide gekommen, innerhalb dieses Protokolls, über das wir ja auch schon häufig gesprochen haben und seine Ineffektivität. Das wäre natürlich ein herber Rückschlag für die Vikings, denn er hat jetzt nicht nur in dem Spiel gezeigt, dass er extrem wichtig ist neben Harrison Smith auf der Position. Für die Jacksonville Jaguars ebenfalls der Free Safety Tashaun Gibson verletzt. Der hatte sich in dem Pittsburgh-Spiel verletzt, ist dann auch rausgegangen aus dem Spiel am Knöchel, hatte dann auch nach dem Spiel so ein Walking Boot, also so ein
Schutz. Das ist in der Regel kein gutes, obwohl man muss schon sagen, also so diese Walking Boots, jetzt habe ich dich gerade unterbrochen, als du das Deutsch beschreiben wolltest, ne?
Das war gut, weil mir gut. Ist eh kein Wort
mehr eingefallen. Das machen die eigentlich immer schon prophylaktisch immer eigentlich relativ standardmäßig. Man wird sehen, wie ready er ist, ne?
Ja, wird man sehen. Also es ist, wenn es irgendwas an den Bändern ist, ist es relativ unwahrscheinlich, dass er dann spielen wird. Ich glaube, das war mal im Gronkowski, ich glaube, in seiner Rookie- oder zweiten Saison, als sie im Super Bowl gegen die Giants verloren haben, da hat er sich ja gegen die Baltimore Ravens damals auch am Knöchel so verletzt und hatte dann auch 2 Wochen lang vor dem Super Bowl eben diesen Walking Boot an, hat dann gespielt, aber auch nicht sehr effektiv.
Da war Alex Guerrero noch nicht am Start, da konnten wir noch nicht wieder reparieren, ganz schnell, ne?
Reparieren, ja. Hat ihm ein paar lustige Plätzchen gebacken und dann ging es ihm wieder gut. Das heißt, das auch wäre natürlich auch ein herber Rückschlag für Jacksonville, denn Gibson hat die Saison auch verdammt stark gespielt, ist so ein bisschen die Veterans Presence, also der Veteran in dem Backfield, der Jaguars, der das so ein bisschen leitet und führt, die jüngeren Cornerbacks. Gute Nachrichten dafür für die Patriots. Es sieht so aus, als wäre Rex Burkhardt der, ja, man nennt ihn in New England das Schweizer Armeemesser, weil er so vielseitig ist. Und Alan Branch, der Defensive Tackle, scheint wohl zurückzukommen, für das Spiel bereit zu sein. Gerade Rex Burkhardt ist natürlich sehr, sehr wichtig für die Patriots, um da Dion Lewis zu entlasten. Und hat die Saison gezeigt, dass er sehr, sehr variabel einsetzbar ist. So viel zu den Verletzungen. Wenn du nichts mehr sagen möchtest zu den Spielen, Christian, würde ich vielleicht noch mal kurz auf die Trainer zu sprechen kommen. Okay, denn da hatten wir jetzt in den letzten Tagen, eigentlich nach den Spielen am Wochenende, relativ viele, ein bisschen Stühle rücken, aber alles Sachen, die jetzt nicht unbedingt super überraschend kamen. Pat Shurmur, der Offensive Coordinator der Vikings, der, ich will nicht sagen, einen großartigen Playcall hatte am Ende, aber zumindest einen guten Gameplan insgesamt auch hatte gegen die Saints. Er soll der neue Coach der New York Giants werden und damit sind dann, beziehungsweise das ist dann der erste Beweis seit dem ESPN-Artikel, dass Bill Belichick nächstes Jahr weiterhin in New England trainiert.
Das kann man wohl so sagen, ne?
Josh McDaniels hingegen, der Offensive Coordinator der Patriots, wird sehr wahrscheinlich Andrew Luck unter seine Fittiche nehmen und die Indianapolis Colts trainieren. Offensichtlich, denn das war so immer einer der Knackpunkte bei den Interviews, bei den Colts, ist Andrew Luck in der Lage, wieder Football zu spielen oder beziehungsweise auf dem Weg, dass ein Coach eben wie McDaniels sagt, okay, das ist jetzt die Chance, die ich nehme, nachdem er in den letzten Jahren häufig ausgesetzt hat. Und ich werde da Head Coach und vertraut da auf Andrew Luck. Matt Patricia, ebenfalls von den Patriots, der Defensive Coordinator, wird wohl den Job bei den Detroit Lions annehmen. Da gibt es auch eine starke Verbandlung mit dem GM, der früher bei im Personal Department von den Patriots selbst gearbeitet hat. Patricia wird dann eben, sich wahrscheinlich auch einen guten Staff zusammensuchen, um dann mit Matthew Stafford die NFC North anzugreifen. Und ja, genau, wir hatten es angesprochen, Mike Mularkey von den Titans ist weg und da gibt es jetzt auch schon die ein oder anderen Namen, die gehandelt werden, so ein bisschen in den Fokus gerückt, ist der Offensive Coordinator von den LA Rams.
Stimmt, ja,
ich glaube, LaFleur heißt er. Genau.
Und Arizona ist nach wie vor offen. Das heißt, so einiges ist da schon passiert. Interessanterweise, obwohl ja eigentlich normalerweise die Verträge eigentlich noch nicht abgeschlossen werden dürfen mit den Leuten, solange sie noch Spiele haben. Und das ist ja bei den meisten jetzt noch so der Fall gewesen. Das ist auch so ein bisschen merkwürdig, nachdem es im letzten Jahr quasi das erste Mal so richtig aufgefallen ist mit Kyle Shanahan, wo eigentlich schon alle wussten, dass er zu den 49ers gehen wird, obwohl noch ein Super Bowl zu spielen war.
Ja. Aber das, ich meine, das in den Zeiten heute ist es halt verdammt schwierig, wahrscheinlich das auch irgendwie zu behalten. Wahrscheinlich versuchen die Teams das auch irgendwie über Umwege an die Presse weiterzugeben und ihren Fans was zum Klatschen zu geben, denn sie sind ja selber alle nicht mehr in den Playoffs oder haben relativ unterirdische Saisons gespielt wie die Giants, und da waren die Fans wahrscheinlich auch relativ heiß, da irgendwie jetzt mal einen Namen zu hören. Und wenn du das dann natürlich kurz nach so einem großartigen Sieg der Vikings natürlich auch so ein bisschen in die Presse streust.
Übrigens, was ich gesehen habe, was mich sehr verwundert hat, ist, dass Ben McAdoo, der ehemalige Head Coach von den Giants, wohl als Offensive Coordinator ein Interview bei den Cleveland Browns bekommen hat. Da habe ich mir auch gefragt, so, mein Gott, was soll das denn? Ne? ich kann mir das, also ich kann, an der Stelle von McAdoo würde ich das niemals machen, weil du bist sang- und klanglos bei den Giants untergegangen und dann gehst du zu einem der schlechtesten Teams der Liga, wo es irgendwie so gar keine Stabilität gibt, so zumindest bisher. Ich hoffe ja noch, dass sich da so ein bisschen was tut, aber das ist so karrieretechnisch für Ben McAdoo sehr riskant, wenn er den Job eingehen würde. Also da würde ich doch an seiner Stelle lieber so ein Jahr warten und gucken, ob sich da nicht nochmal was anderes ergibt mit einer besseren Perspektive. Ja, noch wird er ja bezahlt von den Giants, den Job. Ne?
Also so ist er nicht. Ja klar, aber vielleicht muss er auch, vielleicht kann er nicht ohne Football. Vielleicht denkt er sich auch, die Browns, die haben wirklich was jetzt.
Ja gut, ich meine, sie haben die kommen jetzt ordentliches Draftkapital natürlich jetzt, und wenn sie einen jungen Quarterback draften, dann klar, dann vielleicht sieht er da auch eine große Chance drin. Das kann natürlich auch sein. Aber ich hätte erst mal gedacht, so, ja, das ist unsicher.
Ja, das Draftkapital ist ja auch das einzige, weswegen sich Sashi Brown wahrscheinlich immer noch auf die Schulter klopft. Ja, super. Also wenn ich nicht gewinnen will, dann kann ich auch ziemlich viele Draftpicks anhäufen. Also, aber Mike Mularkey, der jetzt von den Titans rausgeworfen wurde, wurde übrigens auch ins Gespräch gebracht bei den Cleveland Browns als Offensive Coordinator. Auch das wäre natürlich das wäre immer ein Abstieg, finde ich, weil du ziehst mit deinem Team nicht unbedingt super überraschend, aber schon ein bisschen überraschend ins Divisional Playoff Game gegen die Patriots ein. Gehst ja zwar unter, aber trotzdem spielst eine gute Saison insgesamt, trotzdem Verletzungen etc. um Mariota, und dann gehst du als Offensive Coordinator zu den Browns und trainierst dann da nächste Saison Alex Smith,
Kirk Cousins oder
Sam Darnold oder
Josh Rosen oder Mayfield oder ja, komm.
Brandon Whedon. Okay, lass uns nicht unnötig hier in die Länge ziehen. Also, wie gesagt, die Spiele am Sonntag vielleicht irgendwie ein bisschen vorschlafen oder
schwierig.
Vorher nachgucken kann man das eigentlich nicht. Muss man live gucken. 9.05 Uhr und 12.40 Uhr die beiden Spiele um den Einzug in den Super Bowl. Wie gesagt, wir haben getippt, wir sind bereit, wir sind heiß. Und ja, ich danke dir, Christian, für deinen Input heute mal wieder. Und wünsche dir eine schöne Woche. Und wir hören uns natürlich nächste Woche wieder am Dienstag, wenn es heißt NFL Tuesday hier bei den German Football Analysts. Bis dahin, ciao.